Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus Matthäus 5, Verse 3 bis 10. Glückselig sind die geistlich arm, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel.
Es ist rund 2000 Jahre her, als Jesus aufgetreten ist und diese Worte gesagt hat, die wir gerade gehört haben. Und er hat das gesagt in einer Zeit, die wie unsere Zeit heute auch eine herausfordernde Zeit war. Als Jesus diese Worte sagt, ist er ungefähr 30 Jahre alt. Er hat die ersten Nachfolger berufen, Leute, die von ihm lernen wollen, die mit ihm unterwegs sind. Und er tut das als jemand, der sozusagen unter dem Römischen Reich sozusagen lebt. Das Römische Reich, das Römische Imperium hat eine machtvolle Phase. Es gibt den sogenannten Pax Romana, den römischen Frieden. Das bedeutet, dass die Grenzen des großen Reiches, dass die befriedet sind. Und dass innerlich in diesem römischen Reich trotzdem manche Spannungen sind. Zum Beispiel in Judäa, in der Gegend, wo Jesus überwiegend wirkt. Dort leiden ganz viele Menschen unter den Römern. Da leiden sie darunter, unter den hohen Steuern, die sie zahlen müssen. Darunter, dass sie nicht wirklich frei sind, dass jeder Aufstand gegen die Römer brutal und konsequent niedergeschlagen wird. Und das bedeutet für die Gegend, in der Jesus lebt, dass viele Menschen dort arm sind. Und arm zu sein bedeutet auch häufig krank zu sein. Und es bedeutet, ein schwieriges Leben zu haben. Und in diese Zeit, das müsst ihr euch vorstellen, in diese Zeit hinein tritt Jesus auf. Und er tut das, nachdem er zunächst 30 Jahre unauffällig gelebt hat, auch einen Beruf erlernt hat als Zimmermann. Er hat sich taufen lassen und die ersten Wunder getan. Und die Menschen spüren bei Jesus auf einmal so etwas von einer neuen Hoffnung. Davon, dass etwas, eine neue Botschaft kommt. Und sie fragen sich, beginnt mit ihm wirklich etwas Neues? Etwas, was alles, was wir bis jetzt erlebt haben, überwindet. Was stärker ist als die großen Probleme, vor denen wir stehen in der Gesellschaft und auch ich in meinem Leben. Und dann hält Jesus seine größte Rede, seine bekannteste Rede. Das ist der Beginn der Bergpredigt. Ihr habt die Verse gerade gehört. Und diese Bergpredigt ist eigentlich wirklich, das ist ein absoluter Hammer gewesen. Das ist sowas gewesen wie so ein Grundsatzprogramm von Jesus. Und das hat über ganz viele Jahrhunderte hindurch Menschen begeistert, Menschen zum Nachdenken angeregt und auch zum Handeln. Und davon werden wir einiges spüren, hoffe ich, in der Predigt und uns auch Menschen anschauen, die sich davon haben inspirieren lassen. Gleichzeitig, wenn ihr diese Verse euch anschaut, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen zum Beispiel. Gleichzeitig haben Menschen beim Hören der Bergpredigt immer auch ihre Fragen und Zweifel gehabt. Die Frage lautete unter anderem, passt das eigentlich in unsere Zeit? Hat irgendjemand hier den Eindruck, dass die Friedfertigen gerade hoch im Kurs stehen? Oder ist es nicht so, dass viele Menschen gerade jetzt denken, hey, nicht die Friedfertigen, sondern die dicke Ellenbogen haben, die starke Militärs haben, die sind doch glücklich zu preisen. Und das ist doch total notwendig. Und die andere Frage, die man sich auch stellt, ist, wie ist das eigentlich mit mir? Bin ich eigentlich so einer? Wenn ich mir das alles angucke, was ich da sein soll, barmherzig, reines Herzens, friedfertig und hier vorne noch, also das erste erklären wir nochmal, geistlich arm, was meinen das eigentlich überhaupt? Traurig, sanftmütig, kann und will ich das eigentlich sein? Immer wieder haben Menschen auch gedacht, gespürt, hey, die Bergpredigt, die stellt unglaublich hohe Anforderungen und ich habe den Eindruck, dem werde ich überhaupt nicht gerecht. Wenn du das eventuell gedacht hast, als du das gehört hast, dann herzlich willkommen, bist in guter Gesellschaft. Das haben nämlich viele andere auch schon gedacht. Den Reformatoren Martin Luther wird nachgesagt, dass sie Folgendes über die Bergpredigt gesagt haben. Die Bergpredigt schickt uns zu Christus, damit wir gerechtfertigt werden. Er hat damit gemeint, Martin Luther, die Bergpredigt zeigt, dass wir Menschen oft nicht so sind, wie Gott sich das gedacht hat, wie er sich das gewünscht hat. Nicht barmherzig, nicht reines Herzens, nicht friedfertig. Und dass wir wirklich Jesus brauchen, damit er uns erlöst von unseren Versagen, von den Dingen, die wir falsch machen. Aber dabei bleibt es nicht stehen, sondern Christus sendet uns zurück zur Bergpredigt, damit wir geheiligt werden. Die Bergpredigt fordert uns auch heraus und ich hoffe, dass ihr das spüren werdet, dass wir alle herausgefordert sind, mit unserem Denken, mit unserem Handeln, mit unserem Charakter uns mehr in Richtung Gottes Reich und Gottes Denken zu verändern. Die Bergpredigt ist eine echte Herausforderung. Und die Bergpredigt wirft manche Frage auf, zum Beispiel, was dieses glückselig eigentlich meint, wie es da so am Anfang der Verse immer heißt. Was ist damit gemeint? Sind das Leute, die, wie man so vielleicht lapidar sagen könnte, immer happy-clappy unterwegs sind? Immer so ein Lächeln auf dem Gesicht und alles ist so, sozusagen ganz easy? Nein, das ist damit nicht gemeint. Der Theologe John Stott hat mal gesagt, die Verheißungen der Seligpreisung haben eine präsentische, also gegenwärtige und zukünftige Erfüllung. Wir genießen schon jetzt die ersten Früchte, aber die Ernte kommt noch. Das bedeutet, dass Leute, die von Jesus glückselig gepriesen werden, dass die heute schon manchmal einen kleinen Geschmack davon bekommen, wie gut es ist, so zu leben, so einen Charakter zu entwickeln. Aber gleichzeitig zu wissen, so richtig volle Party, richtig gut, das kommt erst noch. Die Zeit steht uns sozusagen noch bevor. Wir schauen uns jetzt gleich einmal die 8 Seligpreisungen an. Und an dieser Stelle brauche ich dann eure Hilfe. Ohne eure Hilfe wird es jetzt bei der Predigt nicht gehen. Wenn ihr jetzt nicht mitmacht und mich hier einfach vorne hängen lasst, dann ist die Predigt sozusagen an dem Punkt dann sozusagen gestoppt. Dann wird es nicht weitergehen. Ich brauche tatsächlich für jede der Seligpreisungen, und es sind 8 Stück zur Erinnerung, brauche ich eine freiwillige Person. Und diese freiwillige Person hat die große Aufgabe, zum einen sich so ein Emoji passend zu einer Seligpreisung zu nehmen, sich ein bisschen hier vorne hinzustellen. Zwischendurch dürft ihr euch gerne da vorne dann hinsetzen. Ich brauche euch aber dann am Ende noch, dass du überlegst, für welche dieser Seligpreisungen würde ich denn stehen? Was ist das, was mich besonders anspricht? Und am gegen Ende der Predigt möchte ich dann in einem Satz von euch wissen, von euch achten, was euch diese Seligpreisung ganz persönlich bedeutet. Okay, habt ihr das verstanden? 8 Personen. Ja, also ihr könnt ja mal überlegen, das bedeutet so ungefähr von jedem Tisch mindestens einer. Hier ist kein Tisch besetzt. Also ich brauche euch. Habt ihr das verstanden? Das will ich damit sagen. Und es geht direkt los mit der ersten Seligpreisung. Selig sind die geistlich Armen. Und falls ihr denkt, ich habe da jetzt irgendwie einen Scherz gemacht, ne, das stimmt gar nicht so, sondern ich brauche jetzt jemanden von euch. Das bedeutet, um es nochmal konkret zu beschreiben, es müsste eine Person von euch aufstehen und nach vorne kommen und dieses Ding hier mir abnehmen. Aaron, das ist jetzt... Ja. Und auch Aaron darf nur einmal nach vorne kommen, nur dass ihr es wisst. Okay, glückselig sind, die geistlich arm sind. Eine etwas, genau, du bleibst einfach hier vorne jetzt sozusagen da, damit mal stehen. Was bedeutet diese Seligpreisung? Das haben sich Menschen immer wieder gefragt. Eigentlich will keiner von uns arm sein, sondern wir alle streben danach, Armut zu überwinden, aufzusteigen. Wir streben danach, unabhängig zu sein. Wir streben danach, gut versorgt zu sein und alles in uns selbst zu haben. Diese Seligpreisung erinnert uns daran, wie wir Menschen trotz allem, trotz aller Versuche vor Gott sind. Bedürftige Menschen, die Hilfe brauchen und die an vielen Stellen im Leben nicht alleine klarkommen. Geistlich arm. Und diese Seligpreisung trifft sogar auf unseren Herrn Jesus selbst zu, wie alle Seligpreisungen. Es heißt im 2. Korinther 8, Vers 9, er wurde arm für uns. Es erinnert uns daran, diese Seligpreisung, dass Jesus aus dem Himmel auf die Erde gekommen ist, aus der Herrlichkeit, aus der Fülle, dass er, wie wir Weihnachten das gehört haben, in einem Stall geboren wurde, als kleines, armes und sozusagen total pflegebedürftiges Kind. So ist der allmächtige Gott gestartet. Und alle Menschen sind immer oder fast immer in ihrem Leben hilfsbedürftig. Wir brauchen Unterstützung. Besonders stark merkt man das am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens. Zwischendurch denkt man manchmal, ey, ich bin gut drauf und ich kann die Welt alleine erobern. Ja, und es gibt so Phasen im Leben, da denken manche Leute auch, ey, Gott war echt klug, dass er ausgerechnet mich berufen hat, weil ich bin hübsch, intelligent und immer gut drauf. Wer lacht da, warum? Und dann gibt es die Situation im Leben, wo Gott so gnädig ist, dass er uns zeigt, nee, das stimmt gar nicht. Wo wir scheitern, wo wir in Krisen geraten. Und das macht er nicht, um uns zu ärgern, sondern um zu verstehen, wie gut es ist, mit leeren Händen vor ihm zu stehen und ihn einfach zu bitten um das, was wir brauchen. Einer, der das auch erfahren hat, war Blaise Pascal. Blaise Pascal ist in einem gutbürgerlichen Familie in Frankreich aufgewachsen, hat früh seine Eltern leider verloren und war oft krank. Und auf der anderen Seite war das ein unheimliches Genie. Der hat mathematische Gesetze entdeckt, die bis heute Bedeutung haben. Und ohne irgendeinem von uns zu nahe zu treten, würde ich behaupten, Blaise Pascal hatte einen höheren Intelligenzquotient als ich, erstens. Und zweitens vielleicht auch als der eine oder andere von euch. Ich will euch nicht zu nahe treten. Aber der war wirklich ein Genius. Und er hat so eine Erfahrung gemacht eines Nachts, wo er Gott begegnet ist. Er hat sich unheimlich viele Gedanken gemacht. Und da hat er dann Gott persönlich erlebt und dann dieses aufgeschrieben und in seinen Mantel einnähen lassen. So ein Zettel, Feuer, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, Gott Jesu Christi, dein Gott ist mein Gott. Da hat er persönlich Gott erlebt und erfahren. Und das hat alles in seinem Leben über den Haufen geworfen. Das war größer und stärker als alles. Und wenn du Jesus Christus persönlich erlebst, dann merkst du, wie das alle Gedanken, alle Ideen, alle Vorstellungen wirklich überschreitet. Und das war etwas, was ihn bis zum Schluss seines Lebens getragen hat. Und wenn einer so wie Blaise Pascal so stark und so intelligent wie der war, das sagt, dann dürfen wir das auch sagen und dürfen wissen, dass unsere Schwachheit und unsere Bedürftigkeit niemals für Gott ein Hindernis ist, uns zu segnen, uns zu gebrauchen, sondern höchstens das Gegenteil. Deshalb sagt Jesus, selig sind die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Danke, Aaron. Wenn du willst, kannst du dich da vorne hinsetzen. Aber ich brauche dich, wie alle anderen auch, die gleich nach vorne kommen werden. Wir kommen zur zweiten Seligpreisung. Was habe ich hier in der Hand? Ja, wunderbar, das geht doch. Es geht doch. Ja, wunderbar. Ihr dürft noch 6-mal klatschen. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen, oder die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und mit diesem Trauern, Leid tragen, da ist einerseits sicherlich gemeint, dass Menschen viel Schweres erlebt haben, auch zur Zeit Jesu, und dass sie Jesu Nähe, Gottes Nähe besonders spüren sollten. Aber es hat auch noch einen speziellen Klang, nämlich es meint auch das Trauern, das Leid tragen, das Bedauern über den Zustand dieser Welt, über die Sünde dieser Welt, über die vielen Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Jesus, unser Herr, hat immer wieder über Menschen geweint. Der hat sich die Menschen genau angeschaut, die Not wahrgenommen, und es hat ihn nicht unberührt gelassen, sondern es hat ihn tief getroffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Nachrichten schaut und wenn man das viele Leid auf dieser Welt sieht. Mich macht das manchmal ein bisschen fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde 15 Minuten Tagesschau manchmal ganz schön anstrengend. Mit all dem, was da passiert. Und die Gefahr ist manchmal, dass man einfach abschaltet. Aber Jesus hat sich von der Not der Menschen berühren lassen. Von ihren Sorgen, von ihren Nöten und von ihrer Gottverlorenheit, Gottvergessenheit. Er hat immer wieder, hat ihn das berührt. Das heißt in Matthäus 9, dass sich sein Magen umdrehte, als er die vielen Menschen sah und dass sie Gott nicht kannten und ohne ihn verloren war. Das war ihm nicht egal. Er hat da nicht einfach drüber geschimpft. Es gibt viele Leute, die sehen heute auch Nöte und die fangen dann an zu schimpfen über die Welt, Gott und die Welt und die Menschen und wie schlecht die sind. Aber das hat Jesus nicht gemeint hier, sondern eine tiefe Betroffenheit, die dazu geführt hat, dass man selbst anders handelt. Eine tiefe Betroffenheit auch über die eigene Schuld und Sünde. Und mir ist da ein Beispiel gekommen aus unserer FEG-Geschichte. Jemand, der im Nordenstaat gewirkt hat, Friedrich Heidmüller. Und der hat in der Nazi-Zeit gelebt und der hatte eine Phase von ungefähr 2 Jahren, wo er sozusagen den Nazis auf den Leim gegangen ist und sie eigentlich so unterstützt hat innerlich. Und er hat das aber dann irgendwann eingesehen und dann wirklich Leid getragen darüber, dass er das gemacht hat. Und er schreibt dann nach dem Krieg 1946, wir sind alle schuldig geworden. Zuerst ich und die mit mir im Dienst stehenden Brüder, dann der Vorstand mit dem Brüderrat, die ganze Gemeinde. Wir sind dem NS nicht männlich mutig entgegengetreten, selbst auf die Gefahr hin, dass unser Werk zerschlagen und wir ins Konzentrationslager gebracht worden wären. Wir stellen uns zu dieser Schuld und bitten Gott um Vergebung, möge er uns helfen, dass wir aus unserem Versagen für immer gelernt haben. Weiß nicht, wann du schon mal so betroffen warst über deine eigene Schuld und darüber getrauert hast. Jesus sagt, dass Menschen, die ihre eigene Schuld anerkennen und die an der Schuld dieser Welt leiden, dass die getröstet werden sollen und dass sie eine große Verheißung haben. Das Dritte, danke, ne? Also hier vorne. Selig sind die Sanftmütigen. Das ist hier die Taube. Also es ist wirklich ein besonders schönes Symbol auch. Was müsst ihr jetzt... Ja, wunderbar, genau. Sehr schön. Super, selig sind die Sanftmütigen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben, das also sozusagen die Herrschaft haben, auch ein bisschen in dieser Welt, das ist eigentlich damit gemeint. Sanftmütig hört sich manchmal erstmal ein bisschen langweilig an. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet. So ein bisschen nach dem Motto phlegmatisch. Also selig sind die, die irgendwie nicht so viel spüren, sondern die immer die gleiche Laune haben, egal ob die Sonne scheint oder es regnet, ob Cottbus gewinnt oder verliert oder wie auch immer, so immer so gleichmäßig. So, ich habe das manchmal so empfunden, dass das ein bisschen eine langweilige Seligpreisung ist. Aber dieses Wort sanftmütig meint eigentlich etwas anderes. Da steht ja Sanftheit und Mut drin, ne? Also und Mut ist definitiv nicht langweilig. Dieses Adjektiv wurde unter anderem beschrieben, um Pferde, also so, die bei Wagenrennen gelaufen sind, zu beschreiben. Das waren nämlich Pferde, die waren sanftmütig, weil die sehr diszipliniert waren. Die haben sich so einspannen lassen in einen Wagen und die waren gleichzeitig unheimlich kraftvoll. Jede Menge Energie. Und so ist unser Herr Jesus selbst. Der war nicht irgendwie langweilig und phlegmatisch, sondern der war voller göttlicher Energie und Leidenschaft. Und gleichzeitig ist er ganz gehorsam den Weg gegangen, den Gott ihn geführt hat. Das war nicht immer leicht, aber langweilig war es definitiv nicht. Und das ist wichtig, dass wir in dieser Welt, wo es so viele Aufgeregtheiten gibt, wo so viele Menschen sich einen Kopf machen und um was weiß ich alles, dass wir lernen, Leidenschaft zu haben, aber sie im Sinne Gottes zu bündeln, so wie Jesus das selbst getan hat. Und für mich ist ein Vorbild an der Stelle William Wilberforce. Weiß nicht, ob ihr diesen Namen schon mal gehört habt, aber William Wilberforce war sehr wichtig für die Abschaffung der Sklaverei in England und dann auch weltweit. William Wilberforce. Er hat gelebt im 18. und 19. Jahrhundert und er hat mal diesen Satz so geschrieben: Mir erschien die Verderbtheit des Sklavenhandels so enorm und furchtbar und nicht wieder gut zu machen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Und er hat 18 Jahre sich als Politiker dafür eingesetzt, dass der Sklavenhandel in England, dass der beendet wird. 18 Jahre, und das war dann Anfang des 19. Jahrhunderts, ich glaube 1807, dass das passiert ist. Und der hat alles unternommen. Und in der entscheidenden Sitzung im britischen Parlament gab es, glaube ich, eine 12-stündige Rede und Sitzung, und er hat mehrere Stunden selber geredet. Und das war so eine Angela-Merkel-Sitzung bis morgens früh. Die waren alle fertig und dann haben die aber mit großer Mehrheit nach 18 Jahren sich dafür entschieden, den Sklavenhandel abzuschaffen. Das wurde dann der Piraterie gleichgestellt. Aber damit war das noch nicht zu Ende, sondern 3 Tage vor dem Tod von William Wilberforce wurde die Sklaverei als solche in England und dann auch Zug um Zug weltweit abgeschafft. 3 Tage vor seinem Tod. Und dieser Mann hat sein ganzes Leben dafür eingesetzt. William Wilberforce war immer ein freundlicher, sympathischer Mann, mit dem man gut reden konnte, aber der hatte ein klares Ziel und das hat er mit allen Kräften verfolgt. Der war gleichzeitig in 69 Organisationen tätig. In 69. Habt ihr das richtig verstanden? Ja, das bedeutet, der war in der Sunday School im Verein gegen Armut, gegen alles Mögliche, in 69 Vereinen. Und der Junge, der hat sich wirklich da sozusagen völlig verbraucht. Aber Gott hat es geschenkt, dass sein Leben tatsächlich zum Segen geworden ist für ganz viele, viele Menschen. Der hat da nicht randaliert, aber der war auch weder langweilig noch irgendwie zu faulen Kompromissen bereit. William Wilberforce ist ein Beispiel für diese Sanftmut. Und ich weiß nicht, wofür du so brennst, aber die Seligpreisung ermutigt uns, mit Leidenschaft Gottes Ziele zu verfolgen, ohne dabei irgendwie komisch oder randalig zu sein. Die nächste, Dankeschön. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Dafür steht die Waage. Ihr wisst ja, ich bleibe hier stehen und ich warte jetzt auf euch und irgendjemand sollte jetzt kommen. Wir brauchen noch 5 Leute. Also wenn du, ne? Nur schon mal zur Erinnerung. Jawohl! Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Jesus hat selbst unter der Ungerechtigkeit seiner Zeit gelitten. Er ist in einem ungerechten Prozess verurteilt worden und er ist um der Ungerechtigkeit und Schuld der Welt für dich und mich gestorben. Er wusste, wovon er redet, als er das ausgesprochen hat, weil er wusste, was auf ihn zukommen würde. Und es gibt viele Menschen, die sich über Ungerechtigkeiten beschweren, aber es gibt wenige, die bereit sind, auch sozusagen dafür zu leiden, dafür Entbehrung aufzunehmen. Einer, der das gemacht hat, war Alexei Nawalny. Und ich weiß nicht, ob ihr das euch an ihn erinnern könnt. Er war derjenige, der von der russischen Regierung vergiftet worden ist, der knapp überlebt hat, nach Deutschland gekommen ist. Und dann gab es diese wahnsinnige Geschichte, 2023 war das, meine ich, oder 22, dass er wieder zurück nach Russland gegangen ist, freiwillig, in das Land, das ihn vergiften wollte. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich es mitgekriegt habe, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass der Mann freiwillig zurückgeht. Er ist zurückgeflogen und direkt am Flughafen verhaftet worden. Er ist in einen Gulag gesteckt worden, in ein Arbeitslager und ist dort einige Zeit, ich weiß nicht genau, ob es ein oder zwei Jahre waren, später gestorben. Er ist direkt angeklagt worden und in Moskau, das müsst ihr euch vorstellen, in Moskau vor Gericht, öffentlich, hat er diese Worte gesagt: Selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ja, das mag exotisch oder komisch klingen, aber in Wirklichkeit ist das aktuell die bedeutendste politische Idee in Russland. Wer Wahrheit und Gerechtigkeit hinter sich hat, wird siegen. Das hat er in Moskau gesagt. Und hat vorher in diesem Buch, in den Reden vor Gericht beschrieben, dass er Christ geworden ist, dass er früher Atheist war, dass er Christ geworden ist und dass dieses Christwerden ihm sein politisches Leben und seine Entscheidung leichter gemacht hat, weil er sich dafür entschieden hat, wirklich sich nach der Bibel auszurichten. Und er hat geschrieben, das erspart mir manche Dilemma, die andere haben, weil er sich eindeutig danach gerichtet hat. Und dieser Mann wusste, was er tat, als er zurück nach Russland ging. Der wusste, dass er das nicht überleben würde. Aber er hat es getan, um seinem Volk einen Dienst zu tun. Und er hat es getan, weil er daran glaubte, an diese Seligpreisung. Wer im Namen Jesu sich für Gerechtigkeit einsetzt, auch wenn er Schweres erlebt, wird am Ende glücklich gepriesen werden. Dankeschön. Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Also es ist wirklich eine ganz besonders schöne Seligpreisung. Da lohnt es sich absolut auch, nach vorne zu kommen. Jawohl! Barmherzigkeit war Jesu großes Thema. Er hat davon Gleichnisse erzählt, zum Beispiel das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wie jemand barmherzig war, von dem keiner das gedacht hat. Und er war es selbst, er war so barmherzig, dass er den Weg ans Kreuz gegangen ist. Und mir geht es manchmal so, das sage ich euch ganz, ganz offen, dass wenn ich so an dieses Thema denke, dass ich dann manchmal den Eindruck habe, Reinhard, dein Leben ist so voll, du hast so viel zu tun und so viele Aufgaben, da ist manchmal für Barmherzigkeit gar kein Platz. Kennt ihr Tage, die so voll sind, dass du denkst, also ich denke das manchmal, mein Tag ist heute so voll, Herr, bitte schenk mir keinen Menschen mit Problemen. Ja? Ich habe wirklich unheimlich viel zu tun. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass Gott das gar nicht so witzig findet, dass ich das so denke. Sondern, dass er denkt, sag mal, ey Reinhard, wer bist du denn eigentlich? Und stell dir mal vor, ich bin immer ein Gott, ich habe ein bisschen mehr zu tun als du. Und versteht ihr, das ist irgendwie komisch, das ist verrückt. Und das darf nicht sein. Die Mutter Teresa hat mal diesen Satz gesagt, es genügt nicht zu sagen, ich liebe, Liebe muss lebendige Tat werden. Und unser Leben, mein Leben darf nicht so voll werden, sondern da muss ich eigentlich stoppen, da muss ich was ändern, dass ich keine Barmherzigkeit mehr empfinden kann für andere Menschen. Dann werden wir nämlich zu Unmenschen. Und dann werden wir, das passt einfach nicht zu dieser Liebe Jesu, die er hat. Wer Barmherzigkeit Jesu erwarten will, der muss eben auch barmherzig sein und Jesus wird das belohnen. Dankeschön. Hier vorne wieder bitte Platz nehmen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Dankeschön. Bei all den Herausforderungen, die Jesus hatte, bei all der Ungerechtigkeit, die er erlebt hat, hat er sich sein reines Herz bewahrt. Die Bibel, das Neue Testament sagt es, dass er bei allen Versuchungen ohne Schuld geblieben ist. Wie war das möglich? Das war deshalb möglich, weil er dieser Priorität zu seinem himmlischen Vater einfach höchste Priorität gegeben hat. Und das, obwohl das für ihn auch nicht einfach und automatisch so war, sondern er hat alle Dinge erlebt, die wir auch erlebt haben. Er wurde ungerecht behandelt, Menschen haben ihm übel nachgeredet, seine Freunde haben ihn verraten, er hat gelitten unter Menschen und hat sich trotzdem dieses reine Herz bewahrt. Wir leben in einer Zeit, in der es unglaublich viele Nachrichten, auch schlechte Nachrichten gibt, und manchmal macht das was mit unserem Herzen, mit meinem Herzen. Dass wir uns aufregen, dass wir von den üblen Nachrichten selber einem übel wird und dass es unser Herz irgendwie verdunkelt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bei all den Herausforderungen, dass wir unsere Beziehung zu Gott pflegen. Deshalb ist es gut, dass du heute hier bist, um da wieder nachzufragen, nachzuhaken, wie sieht Gott denn dich und dein Leben und dein Herz, was ist da notwendig? Einer, der in einer dunklen Zeit gelebt hat, war auch in der Nazizeit Dietrich Bonhoeffer, und der hat beschrieben, bei all den Herausforderungen in dieser dunklen Zeit, nicht Genies, nicht Zyniker, nicht Menschenverächter, nicht raffinierte Taktiker, sondern schlichte, einfache, gerade Menschen werden wir brauchen. Es gibt in unserer Zeit zu viele Menschen, die aus Enttäuschung und Frust zu Zynikern werden, zu Menschen, die nur noch schlecht über andere reden können, über die Regierung, über die Politik, über andere Menschen. Und davor kann uns eigentlich nur Gott bewahren, unser Herz bewahren. Christen dürfen nie zu Wutbürgern oder zu Zynikern werden. Warum? Weil die Botschaft, die Jesus uns gibt, einfach zu schön ist und zu gut, dass wir da einfach in den Sack hauen. Weil sie zu schön und zu gut ist, als dass unser Herz sich vergiften lassen darf von den schwierigen Nachrichten, die es gibt in unserer Welt. Deshalb müssen wir darauf achten, deshalb feiern wir nachher Abendmahl, um uns daran zu erinnern, Jesus ist für all das gestorben. Und wir dürfen zu ihm kommen und er ist derjenige, der unser Herz reinmachen will. Und ich glaube, dass es nichts Wichtigeres gibt für unsere Seele, für unseren Charakter, für unsere Persönlichkeit. Immer wieder mit den Dingen, die uns beschweren, und in der Zeit, in der wir leben, gibt es viele Dinge, zu ihm zu kommen und unser Herz von ihm reinmachen zu lassen. Danke. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Jesus ist in diese Welt gekommen, und ich habe es am Anfang gesagt, seine Zeit war auch unglaublich polarisiert. Unter seinen Jüngern hatte er Leute, die man heute als rechtsradikal bezeichnen würde, und andere, die mit den Römern zusammengearbeitet haben. Und er hat Frieden zwischen diesen Leuten geschaffen. Das war seine oberste Aufgabe. Und ich kenne ganz viele Menschen heute, die sehr konkrete bei denen sehr konkrete Beziehungen voller Unfrieden sind. Menschen, die keinen Kontakt mehr haben zu ihren Eltern oder zu ihren Geschwistern oder zu Freunden, mit denen sie mal eng verbunden waren. Und das ist eigentlich sehr schade und sehr, sehr, sehr schwierig. Es gibt eine Frau, eine Holländerin, Corrie ten Boom, ihr seht, wann sie gelebt hat, die nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, auf große Reise gegangen ist und immer Vergebung und Versöhnung gepredigt hat. Und sie selbst war im Konzept und im KZ und ihre Familie auch. Und die ganze Familie ist dort gestorben, auch ihre Schwester Betty, mit der sie bis zum Schluss lange zusammen war. Und nach dem Krieg auf so einer Versöhnungstour kam nach einer Veranstaltung ein Mann auf sie zu. Und dieser Mann sagte zu ihr nach der Veranstaltung: Corrie, ich habe mich bekehrt, du musst mir vergeben. Und hat die Hand ausgestreckt. Und dieser Mann war ihr KZ-Wächter. Mit dafür verantwortlich, dass auch ihre Schwester umgekommen ist. Und der kommt nach so einer Veranstaltung zu ihr. Und da sagt Corrie ten Boom dann Folgendes: Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen: Ich vergebe dir. Ich kenne viele Menschen, die von anderen verletzt worden sind. Und wir hatten als Familie im letzten Jahr auch so eine Situation auch oder so einen längeren Prozess, der war echt schwierig. Und da sind wir auch echt nicht fair behandelt worden, das würde ich mal ganz objektiv sagen, und das ist höflich formuliert. Und das hat uns schon auch so angegriffen, sehr beschäftigt und mich auch innerlich wütend gemacht. Da war ich wirklich zornig auch auf Leute. Und ich musste dann auch selber zu einem Kollegen hingehen und das einfach vor Gott bekennen und Jesus um Vergebung bitten und einfach gleichzeitig auch Vergebung nicht den anderen direkt gegenüber, aber für mich das so festmachen, dass ich vergeben will. Bitterkeit ist immer etwas, was dein eigenes Herz vergiftet. Und deshalb gibt es zur Vergebung, auch wenn das manchmal ein langerer Weg sein kann, das ist unbestritten, aber auf Dauer keine Alternative. Und Jesus sagt, dass eben dann Frieden, dass diese Friedensstifter, dass wir die in unserer Zeit brauchen. Und mir ist dieses Vorbild von Corrie ten Boom da ein großes Vorbild. Aber ich habe vergessen, sag mal, ihr hättet mich da stoppen müssen übrigens. Ne? Das möchte ich auch nur sagen, das habt ihr nicht getan. Ihr hättet sagen müssen, Reinhard, du musst jetzt erstmal das Ding hier verteilen. Ja, das wäre eure Aufgabe gewesen. Jetzt müssen wir also zwei Sachen hier verteilen. Wer steht nochmal für dieses Friedensstiften? Dankeschön. Und jetzt kommt gleich das Nächste. Damit sind wir dann, genau, ja, hast du Glück gehabt sozusagen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Da brauche ich nochmal jetzt jemanden. Dankeschön. Wir leben in einer Zeit, in der nach wie vor viele Menschen auch um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Und Jesus ist eben auch verfolgt worden und ans Kreuz gebracht worden. Das habe ich schon gesagt. Und das war ein ungerechter Prozess. Mir ist eine Geschichte eingefallen, die jetzt 11 Jahre her ist. Die 21 Märtyrer von Tripolis, weiß ich, ob ihr von denen gehört habt. Da sind damals 20 koptische Männer und ein afrikanischer Mann von der IS verschleppt worden und am Mittelmeer, am Strand von Tripolis, dort hingerichtet worden, gemeuchelt worden. Und das Ganze ist aufgenommen worden und ist im Internet erstmal verbreitet worden. Und die IS wollte damit signalisieren, ihren Triumph über das Christentum. Das ging ziemlich viral und könnt ihr euch vorstellen, das Problem für die IS war, dass bei dem Video zu erkennen war, dass die Männer kurz bevor sie ermordet worden sind, dass viele von ihnen noch einen Satz auf den Lippen hatten. Jesus ist Herr. Und dass sie in Würde und mit einer großartigen Haltung diese letzten Minuten erlebt haben. Und als einige Monate später ein katholischer Bischof die Familien besucht hat, hat er gedacht, er müsste diese Familien aufbauen, trösten und so weiter. Und er ist dann nach Ägypten gereist, hat sich mit Familien unterhalten und festgestellt, dass die nicht deprimiert und niedergeschlagen waren, sondern die waren stolz darauf, dass ihre Leute bis zum Schluss Treue gehalten haben. Dass sie nicht irgendwie abgewichen sind und dass sie sich bis zum Schluss bekannt haben zu Jesus als ihrem Herrn. Das hat sowas wie eine echte Erweckung unter den Kopten gegeben. Das war sehr, sehr berührend. Und wir wissen nicht, was die nächsten Jahre bringen, aber die Fähigkeit, auch Ungerechtigkeiten hinzunehmen, sie zu ertragen, daran nicht zu zerbrechen, das ist etwas, was der Glaube an Jesus Christus uns schenken kann und wo wir uns das von ihm erbitten können, in solchen Zeiten auch die Kraft zu haben. Und wir sehen, dass Jesus auch in diesen schwierigsten Dingen wirken kann. Ich darf euch jetzt mal bitten, alle 8 mit den Seligpreisungen nach vorne zu kommen und euch der Reihenfolge, mal gucken, ob das klappt, euch der Reihenfolge nach hier vorne hinzustellen. Genau, ja super, kann ich da das haben? Genau. Ich komme, genau. Ich gebe mir mal das Mikro. Und ich möchte jetzt einfach in einem Satz noch, ist das an? In einem Satz von euch wissen, was die Seligpreisung, für die ihr hier jetzt vorne steht, was die für euch bedeutet. Selig sind die, geistlich arm sind.
Also ich merke immer wieder, dass ich Gott brauche und abhängig bin von ihm.
Selig sind die Trauernden.
Es tröstet mich, dass Gott Leid und Trauer wahrnimmt und sieht.
Selig sind die Sanftmütigen.
Ich freue mich darüber, dass sanftmütig nicht nur dumm bedeutet, sondern auch Kraft dahinter steckt.
Selig sind die Hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit.
Das bedeutet für mich, dass ich dann nach Gerechtigkeit streben muss.
Selig sind die reines Herzens sind.
Das behaben sich gerade auch.
Oh, Entschuldigung. Dankeschön. Selig sind die Barmherzigen.
Gott hat alles vorbereitet und er ist unsere Ressource. Ja.
Selig sind die reines Herzens sind.
Das bedeutet für mich, die Notwendigkeit, ein reines Herz zu haben und damit auch wieder die Abhängigkeit zu der Beziehung zu Jesus.
Selig sind die Friedfertigen.
Bedeutet für mich, dass ich dann noch weiter in meinem Prozess, mich mit meinen Eltern zu versöhnen, dranbleiben muss.
Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden.
Es macht mich immer froh, wenn ich von Berichten von Menschen höre. Ich lese immer viel Open Doors und bete für diese Menschen, wie Gott ihnen doch nahesteht, auch wenn es sehr schwere Zeiten für sie sind. Und dass Gott einen Platz für sie im Himmel hat, das macht mich so froh.
Jetzt nochmal einen herzlichen, warmen Applaus für die 8 hier vorne. Herzlichen Dank euch. Legt die Karten einfach da vorne hin. Wir kommen jetzt auf die Zielgerade der Predigt. Wir haben uns diese 8 Seligpreisungen angeschaut und sie zeigen uns alle, wie Jesus unser Retter ist. Denn auch wenn wir noch zu kämpfen haben an diesen Stellen, Jesus hat es uns vorgelebt und er kann uns helfen, auch so zu werden. Sie zeigen uns, wie sein Programm der Königsherrschaft Gottes aussieht und ich finde, es ist ein herrliches, ein schönes Programm und es lohnt sich, sich nach diesen Dingen auszustrecken. Sie wecken in uns die Sehnsucht nach einer anderen Welt. Das, was wir in der Tagesschau sehen, ist nicht die letzte Realität, sondern das, was wir gehört haben. Diese Realität ist stärker und sie wird sich durchsetzen. Sie fordert uns zu radikaler Nachfolge heraus. Ja, das ist so ein bisschen wie Sport. Ne? Da wollen wir uns auch in die Richtung bewegen. Und sie erinnert uns daran, dass Gott mit dieser Welt zu seinem Ziel kommt und eine neue, gerechte und friedvolle Welt gründet, an der alle teilhaben, die ihm vertrauen. Und ich kann euch sagen, ich freue mich wie Bolle darauf, auf diese Welt, dass das kommt. Und ich lade euch ein, jetzt zu Folgendem, wenn ihr da mitmachen mögt, dass wir diese Seligpreisung jetzt nochmal zusammen lesen oder beten oder bekennen, wie ihr auch das nennen wollt, und dass wir vielleicht dazu aufstehen. Und ich würde immer den vorgerückten Text lesen, sagen und euch bitten, die kursiv gedruckten Teile dann zu sprechen, dann sozusagen immer die Antwort. Können wir das machen? Können wir dazu aufstehen? Ja. Glückselig sind die geistlich Armen, ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes sein. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr. Jesus Christus sagt uns diese Dinge zu. Er hat es versprochen. Und darum wird es genau so kommen. Amen.